möchten uns, liegt ja noch nicht so weit zurück, heute Morgen mit der Himmelfahrt Jesu beschäftigen. Und ich lese dazu einen Text aus Lukas 24, die Verse 36 bis 53. Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr bestürzt und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin, betastet mich und seht. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch, und er nahm und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen, und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten, und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Ihr seid Zeugen davon. Ihr seid Zeugen hiervon, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis gegen Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott.
Ja, schön, heute hier zu sein. Schön, dass ihr da seid und dass wir uns Gedanken machen dürfen auch über das Wort Gottes. Und ich habe das Thema die Himmelfahrt des Herrn. Und man könnte auch sagen, Himmelfahrt, ist das jetzt ein Abschied oder ein neuer Start? Ich weiß nicht, wie es uns gegangen wäre, wenn wir damals in der Haut der Jünger gesteckt hätten, in der Situation. Ihr habt den Text gerade gehört, der vorgelesen wurde. Da war alles nicht so einfach, wie man das so im Nachhinein nachlesen kann. Sie standen in der Situation und sie mussten Glauben lernen. Und vor Freude glaubten sie auch nicht, wie es dort in diesem Text heißt. Und das ist ja eigentlich so die typisch menschliche Situation, in die wir auch hineingestellt sind. Ja, Donnerstag war ja Christi Himmelfahrt. Und über dieses Thema Christi Himmelfahrt wird ja eigentlich verhältnismäßig wenig gepredigt. Ja, das liegt wohl auch daran, dass das kein Feiertag an einem Sonntag ist. Und das liegt auch daran wahrscheinlich, dass auch manche darin eher nur den Vatertag sehen, sodass das Ganze, der tiefe Sinn eigentlich von dem Ganzen auch verloren gehen kann. Christi Himmelfahrt wird seit den frühen Zeiten des Christentums gefeiert. Und historisch belegt, habe ich mal nachgeguckt, das 4. Jahrhundert etwa. Es wurde erstmals in Verbindung mit Ostern und Pfingsten gebracht. Und dann entwickelte sich irgendwann mal ein selbstständiger Feiertag daraus, der dann traditionell 40 Tage nach Ostern begangen wird, basierend auf der biblischen Erzählung in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1, die ersten 11 Verse, da ist ja davon die Rede, dass Jesus dann vor ihren Augen in den Himmel aufgefahren ist. Und hier im Lukas-Evangelium haben wir das ja gerade, die Textlesung gehört. Und wenn man sich die Frage stellt, was bedeutet Christi Himmelfahrt? Einfach ausgedrückt, die Aufnahme des Herrn Jesus in den Himmel. Es bezeichnet die Rückkehr Jesu, denn er sagte, ich komme vom Vater und ich gehe zum Vater. Die Rückkehr Jesu, Christi als Sohn Gottes in den Himmel zu seinem Vater. Und das geschah 40 Tage nach Ostern. Und die Himmelfahrt Christi hat eine große Bedeutung für die christliche Eschatologie. Das ist die Lehre von den letzten Dingen, von dem, was mal kommen wird, von der Endzeit. Man spricht von der Endzeit oder von den letzten Zeit, hat Christi Himmelfahrt auch eine wichtige Bedeutung. Die Bibel berichtet von der Wiederkunft Jesu. Zum Beispiel Paulus im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 9, da erzählt er ja davon, dass er Mensch wurde, dass er sich erniedrigt hatte, dass er bis zum Tode am Kreuz, dass Gott ihn auferweckt hat, dass er praktisch in den Himmel emporgehoben wurde, sagt dann später die Bibel, aber dass er praktisch, da wird diese Bezeichnung gebraucht, erhöht wurde. Er wurde erhöht, er ist wieder zurück zum Vater. Und hier in Apostelgeschichte 1, Vers 11 sehen wir dann folgenden Text, ich möchte das mal vorlesen. Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, da waren zwei Männer, das waren Engel, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Also wir merken, Jesus Christus wird wiederkommen und er wird sein Reich aufrichten. Und dieses Kommen Jesu wird so sein, wie die Himmelfahrt. Er wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Er kommt dann persönlich und er kommt sichtbar. Und wenn ich in den Propheten Zacharia hineinschaue, Kapitel 14, Vers 4, Zacharia, er kommt in Jerusalem auf den Ölberg und der Ölberg wird sich spalten. Also da wird noch einiges passieren, wenn sich diese Prophetie erfüllen wird. Aber mal die Frage, was war nach der Auferstehung Jesu? Jesus Christus war 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs und in diesen 40 Tagen passierte viel. Jesus war in ihrer Mitte. Und ich kann mir vorstellen, die Jünger, die waren auch begeistert, die guten alten Zeiten und was sie alles mit ihm erlebt hatten und haben sie gedacht, das wird jetzt irgendwie so weitergehen. Da wird sich jetzt nichts mehr dran ändern. Jetzt ist das erfüllt, wovon er gesprochen hat, wie sie es persönlich denn verstanden haben. Und die Ereignisse schienen sich zu überschlagen. Und in diesen 40 Tagen, Jesus hat 40 Tage gebraucht, damit die Jünger manche Dinge jetzt auch wirklich verstehen, die er ihnen vorher gesagt hatte. Hat er ihnen alles gesagt vorher, aber sie hatten es erst einmal nicht verstanden oder nicht so oder nicht vollständig verstanden. Und einmal gab er ihnen Verständnis für seine Lebendigkeit. Und das war ja schon was Besonderes. Hier in Vers 43 lesen wir in Lukas 24. Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor und er nahm's und aß vor ihnen. Und davor steht nämlich, als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten. Also Jesus hat sie dann gefragt, habt ihr was zu essen? Und dann legten sie ein Stück Fisch vor und da hat er das gegessen. Und ein Geister kann ja nicht essen. Also haben sie gesehen, Jesus lebt. Jesus ist da. Er, der Auferstandene. Und er ist mitten unter ihnen. Und dann gab er ihnen ein Verständnis für die Schrift. Und wenn da von in Vers 45 von Schrift die Rede ist, da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Dann ist vom Alten Testament, von den prophetischen Aussagen, alles, was da im Alten Testament über ihn prophetisch gesagt wurde, ist eigentlich, das hat er ihnen ausgelegt, den Emmaus-Jüngern ja übrigens auch, sodass sie es langsam, aber sicher dann verstanden haben. Ich weiß, wenn wir ja die Bibel lesen, da verstehen wir ja auch nicht immer alles. Manches braucht seine Zeit und manches verstehen wir überhaupt nicht, oder der eine versteht es so, der andere so. Aber es braucht eben seine Zeit. Und die Bibel sagt ja auch, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Und unser Verständnis ist Stückwerk. Wir verstehen nicht alles gleich. Keiner von uns versteht alles gleich. Und Und dann hat er ihnen gesagt, da steht geschrieben, er musste leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten, hat er ihnen gesagt. Das steht in der Schrift und das hat sich erfüllt. Hier stehe ich, hier seht ihr mich. Und dann gab er ihnen das Verständnis auch noch vom Missionsauftrag. Hier in Vers 47 lesen wir davon, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Ne? Also das war ja noch nicht so weit, sondern hat ihnen gesagt, das wird passieren. Das Evangelium wird unter allen Völkern gepredigt. Da müssten wir jetzt noch Apostelgeschichte 1, Vers 8 hinzuziehen, wo sie Zeugen sind, Jerusalem, Judäa, Samarien, bis an das Ende dieser Erde wird die Gemeinde Jesu Christi Zeugnis sein. Ja, in seinem Namen sollen sie Buße und die Vergebung der Sünden predigen allen Nationen. Und dann gab er ihnen noch das Verständnis, aus eurer eigenen Kraft könnt ihr das gar nicht machen. Also das Verständnis für die Kraft Gottes. Und davon lesen wir dann hier in Vers 49. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Das hat er ihnen ja auch schon vorher gesagt, bevor er gestorben ist, immer wieder auch vom Heiligen Geist. Johannes Evangelium ist davon die Rede. Aber hier macht er das nochmal deutlich, dass sie auf diese Kraft warten sollen, dass sie ohne diese Kraft nicht losziehen sollen. Und nachdem Jesus ihnen dieses Verständnis übermittelt hatte, wurde er vor ihren Augen zum Himmel emporgehoben. Ja, und dann war er weg, Christi Himmelfahrt. Und dann ist ja die Frage, wie gehen die Jünger jetzt mit dem um, mit dem, was sie jetzt gehört haben, was er ihnen gesagt hat, was er ihnen nochmal deutlich gemacht hat. Und er hatte ja gesagt, wartet erstmal, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes bekommt. Wartet erstmal so lange, bis das geschehen ist. Ja, ich habe zu der Predigt drei Punkte und der erste Punkt heißt Himmelfahrt, der Schritt nach vorne. Jesus ist jetzt in den Himmel aufgefahren. Wie mögen sich die Jünger dann in diesem Augenblick gefühlt haben? Eben noch konnten sie bezeugen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Jesus mitten unter ihnen erlebt. Ja, und sie glaubten es erstmal nicht vor Freude. Und er hat ihnen Verständnis gegeben. Und dann zu neuen Taten mit Jesus, Bekehrung und Heilung und was weiß ich, was sie da alles gedacht haben, was noch passieren könnte jetzt. Und dann wird er vor ihren Augen emporgehoben. Jesus hätte sich nun zeigen können seinen Widersachern und klarstellen die Missverständnisse, dass sie ihn nicht verstanden haben. Klarstellen vor Pilatus, klarstellen vor den Pharisäern und Schriftgelehrten und vor allen, die da nicht geglaubt haben, dass diese Missverständnisse ausgeräumt sind, dass sie sehen, er ist wirklich der Sohn Gottes, er ist auferstanden von den Toten. Aber er hat es nicht gemacht. Was nun? Jesus steigt einfach aus dem Leben. Er wird aus dem Leben gerissen, er wird vor ihren Augen empor in den Himmel gehoben. Und da waren sie natürlich erstmal fassungslos. Erstmal haben sie überlegt, was soll das vielleicht, das Ganze? Ein Unverständnis. Und sie waren geschockt. Das wird hier aus dem Text auf jeden Fall deutlich. Da nämlich, als sie dann, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, da sagten doch der Engel sagte zu ihnen, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Muss man vorstellen, die standen einfach so und haben einfach gestanden. Sie würden noch heute da stehen, vielleicht ja nicht ganz, aber sie haben das, ja, sie wussten gar nicht, was sie waren wirklich starre, sie waren fassungslos, was da passiert ist. Man muss sich vorstellen, Jesus war alles für sie, Zentrum, Hoffnung, Zukunft. Sie brauchten ihn bei sich für ihre Pläne, für ihr unfertiges Leben, für ihre Unvollkommenheit. Und nun waren sie auf sich gestellt, sollten weiterführen, was er angefangen hat. Kein gleitender Übergang in dem Sinne. Unverhofft kam für sie Christi Himmelfahrt. Und dennoch, denke ich, liegt hier auch so ein Hauch von Spannung über diesem Text. Was wird durch Jesus noch passieren, wenn er nicht mehr sichtbar unter uns ist, wenn er im Himmel regiert? Die Jünger werden ins kalte Wasser geschmissen, aber diese neue Situation ist ihre Herausforderung. Ihre Herausforderung. Der Schritt nach vorne muss kommen. Die Jünger müssen neu starten. Sie müssen auf das warten, was passiert, was Jesus ihnen vorausgesagt hat. Aber dann müssen sie weitergehen. Das ist ihr Auftrag. Das hat Jesus ihnen gesagt. Und ich habe mir auch gedacht, wie geht es uns mit neuen Situationen? Manchmal, ich habe das auch schon in der Seelsorge erlebt, da fühlen sich Leute von Gott ja irgendwie verlassen oder warum macht er denn nichts? Warum ist das jetzt in meiner Situation so? Oder warum fühle ich ihn nicht in diesem Augenblick? Warum ist er nicht da? Oder jetzt für die Jünger, wir haben nur noch sein Wort. Wir haben nur noch sein Wort. Neu vertrauen lernen dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ja so wichtig. Er hat uns dieses Wort hinterlassen. In diesem Wort können wir alles nachlesen, was für unser Leben wichtig ist. Und dass wir lernen, Vertrauen auf das Wort in einer Situation, wo alles anders ist. Oder wir warten darauf, bis er uns wieder mit seiner Kraft ausrüstet, bis er uns wieder neue Kraft gibt. Im Alten Testament steht, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Die auf den Herrn warten, kriegen neue Kraft. Das hat im Alten Testament der Elia mal erlebt. Der war ja so kraftlos, der war so hilflos. Der war so leblos, der wollte nicht mehr leben. Und dann kam der Engel und stärkte ihn und gab ihm erstmal was zu essen, was zu trinken und schlaf mal, ruh dich aus. Ne? Erstmal das Natürliche. Und dann auf einmal gab ihm der Engel Kraft. Und das ist einfach wichtig, dass wir nicht aus eigener Kraft diese ganzen Dinge, die Situation bewältigen wollen, sondern dass wir es wirklich aus seiner Kraft tun. Und damit provozieren wir auch die Menschen in dieser Welt. Wenn jetzt einer den Wolfgang sieht, Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, mit dem T-Shirt da durch die Straße geht, was denken die Leute? Man provoziert mit dem Wort Gottes, mit der Kraft Gottes, dass Menschen darüber nachdenken, was eigentlich los ist. Und wenn wir uns auf ihn verlassen, auf seine Kraft verlassen, dann denken auch andere darüber nach, wie wir mit schwierigen Situationen oder mit neuen Situationen umgehen. Wie damit umgehen? Nehmen wir solche Situationen als Chance. Lassen wir uns fordern und auch herausfordern von Gott. Wenn wir klarkommen müssen mit Situationen, mit den Situationen, die neu sind, wenn die gewohnte Hilfe weg ist, wenn wir Glaubensschritte wagen müssen, manchmal müssen wir neu, ganz neue Glaubensschritte wagen. In einem älteren Lied heißt es, wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Wag es mit Jesus, er macht dich frei, dass wir nach vorne schauen. Und wenn man sich die überlegt, wodurch wird die Himmelfahrt hier eingeleitet, wie passiert das überhaupt? Das sind ja so einzelne Schritte, was wir hier gerade gelesen haben. Sie wird dadurch eingeleitet, es heißt, er führte sie aber hinaus in die Stadt von Bethanien. Das hat mich daran erinnert, an die, an die wunderbare Brotvermehrung, wo die Jesus dann seinen Jüngern sagt, jetzt geht mal ins Boot und fahrt mal raus, ne, ans andere Ufer und ich komme nach. Ne, und dann kamen sie in Schwierigkeiten und da war auf einmal alles anders, als sie sich das vorgestellt haben. Und nur hier ist der Unterschied, er führte sie aber hinaus. Also das erinnert mich eher an den guten Hirten aus Psalm 23, der vorausgeht und er führt sie dorthin. Manchmal brauchen wir das im Leben, dass wir nicht gesagt kriegen, jetzt geh mal da oder dahin, sondern dass der Herr uns an der Hand nimmt und wirklich führt, dass er uns einen Menschen gibt, durch den er uns führt, durch Situationen hindurch. Es war also nicht ihre Idee, die der Jünger, Herr Jesus führte sie und sie werden von Jesus, dem Auferstandenen, geführt und merken einfach, er ist da, er lebt. Mit Absicht werden sie dorthin geführt. Und dann kommt etwas, dann kommt der Segen. Erst werden sie dorthin geführt und dann kommt der Segen. Und wie wichtig Segen ist und wie wichtig der Segen Gottes ist, auch für unser Leben, das ist uns manchmal gar nicht so bewusst. Man hat gesagt, früher in der ehemaligen DDR ist es so gewesen, da hat man ja Gott ausgeklammert aus dem Leben, den brauchen wir ja nicht, was soll man denn mit Gott? Wir machen das ja, wir werden das Land führen und wir sind die Deutsche Demokratische Republik. Und dann hatte man gesagt, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Wenn man das mal überlegt, ne, da verzichtet man auf die Sonne und auf den Regen, den Gott gibt und meint, man bringt die Ernte ein. Und dann eine Zeit lang und dann auf einmal gab es die DDR nicht mehr. Auf einmal ist die Mauer gefallen und auf einmal merkt man, das Leben ohne Gott funktioniert einfach nicht. Und die, die mit ihm gelebt haben in dieser Zeit dort, die haben einfach diesen Segen Gottes durch alle Schwierigkeiten hindurch immer wieder auch erfahren und erlebt. Und er hob seine Hände auf und segnete sie. So segnete im Alten Testament der hohe Priester, wenn er das Volk Israel gesegnet hat. Das Volk Israel wusste, wir sind vom Segen Gottes abhängig. Gott hat es ihnen von Anfang an beigebracht, verzichtet nicht auf den Segen Gottes. Immer wenn sie es gemacht haben, dann haben sie sich selbst in Schwierigkeiten hineingebracht. Also verzichte nicht auf den Segen Gottes. Und ich erinnere dabei an den aaronitischen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. In diesem Segen ist sogar noch der Friede Gottes mit drin. Er gebe dir Frieden. Ja, und die Bibel macht im Neuen Testament, im Hebräerbrief deutlich, dass Jesus Christus unser Hohepriester ist und dass er uns vertritt vor Gott. Ohne ihn geht es nicht, ohne Gott geht es nicht. Das hat auch mal Jakob begriffen, als er mit Gott gekämpft hat. Wir kennen diese Stelle aus dem Alten Testament. Und dann hat der Jakob irgendwann mal gesagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist schon gewaltig, wenn man sich so an Gott festklammert und sagt, ich warte jetzt wirklich, dass du mich mit deinem Segen losschickst und nicht ich alleine gehe, ich auf meine eigene Kappe das jetzt mache, sondern dass ich das, was ich tue, was mein Leben ausmacht, dein Segen in meinem Leben ist. Und Jesus Christus ist unser hoher Priester. Und Jesus segnet sie zu ihrem Dienst, zu ihrem neuen Dienst. Sie brauchen diesen Segen. Sie brauchen diesen Segen und davon spricht der Apostel Paulus nachher später immer wieder, wie wichtig auch dieser Segen ist. Sein Segen begleitet unser Zeugnis, ihr Zeugnis, unser Zeugnis bis zum heutigen Tag. Und ohne diesen Segen Gottes geht es eben nicht. Da geht es nicht. Den brauchen wir. An Gottes Segen ist alles gelegen. Das ist ja nicht nur ein Spruch, das ist ja wirklich so. An Gottes Segen ist alles gelegen. Gott lässt ja auch manche Schwierigkeiten so im Leben zu, die uns passieren. Und da müssen wir immer ganz neu vertrauen lernen und warten lernen. Und dann auf einmal merken wir, wie Gott trotz dieser schwierigen Situationen uns seinen Segen gibt. Ja. Deshalb ist das so wichtig, dass der Schritt nach vorne getan wird, dass man nicht einen Schritt zurück macht oder meint, es geht nicht weiter, sondern dass wir wirklich mit dem lebendigen und auferstandenen Herrn in unserem Leben rechnen. Ja. Und dann ein zweiter Gedanke, Himmelfahrt, der Aufblick nach oben. Himmelfahrt, der Aufblick nach oben. Wir sehen zuerst auf Jesus. Kennt das Lied, Jesus, wir sehen auf dich. Und dieses Lied, was einfach ausdrückt, wie wichtig es ist, dass wir auf ihn schauen. Und hier sehen wir das auch. Er ist die Mitte des Geschehens. Und während Jesus da segnet, geschah die Himmelfahrt. Und was prägt die Jünger in diesem Augenblick? Sie starren ja zum Himmel, sie sehen das, sie sehen den segnenden Jesus. Jesus, der uns segnen will, der uns segnet. Und das prägt die Jünger, das nehmen sie mit. Auch wenn sie vieles nicht verstehen, das nehmen sie mit und mit diesem Segen gehen sie los. Und so lenkt Jesus bei seinen Jüngern und auch bei uns den Blick auf das Entscheidende, auf das, was es im Leben ankommt, wenn uns irgendwas im Leben passiert. Wir sind ja oft so immer gleich bei den schwierigen Situationen, dass wir uns hauptsächlich darum drehen und dass wir sie nicht im Gebet abgeben und sagen, Herr, nimm das, Herr, du siehst die Situation, du siehst die Schmerzen, die Krankheit, was weiß ich, den schwierigen Menschen, mit dem ich zu tun habe, die Schwierigkeiten, die Anfechtungen, die Glaubenskrisen. Oder die Hiobsbotschaften. Hiob konnte damit auch nicht so einfach umgehen. Der hat das, erst hat er das so hingenommen und auf einmal wurde das alles sehr, sehr kompliziert und sehr schwierig und zum Schluss kehrte er wieder zu dem Entscheidenden zurück, dass er den Erlöser, dass er weiß, dass sein Erlöser lebt und dass er, dass das das Wichtigste wirklich ist. Und ich denke, wenn uns alles im Leben genommen werden könnte, dann haben wir immer noch ihn, unseren Herrn, unseren Retter, unseren guten Hirten, der für uns sorgt, der für uns da ist. Und dann heißt es hier, er wurde in den Himmel hinaufgetragen oder, wie es eine andere Übersetzung sagt, emporgehoben. Da hat Gott seinen Sohn Jesus, der seinen Auftrag hier erfüllt hat auf dieser Erde, der praktisch für die Schuld und Sünde der Menschen gestorben ist, auf dass jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat, da hat Gott seinen Sohn wieder zu sich zurückgenommen. Wie innig hat Jesus doch in Johannes 17 gebetet, dass er gesagt hat, ich möchte wieder, Vater, ich möchte wieder bei dir sein, ich möchte da sein, in die Gemeinschaft mit dir kommen. Wie innig hat er das doch gesagt. Und jetzt passiert das. Himmlische Kräfte und das Geleit der Engel brachten Jesus zum Thron des Vaters. Und zwischen den Jüngern und Jesus entsteht jetzt erst einmal eine Distanz. Auf einmal sehen sie ihn nicht mehr. Sie sehen ihn nicht mehr, so wie sie ihn vorher gesehen haben. Sie haben ihn gesehen, als er den Auferstehungsleib hatte. Sie haben ihn anfassen können. Sie haben gesehen, wie er gegessen hat, mit ihnen gesprochen hat, wie er ihnen die Wahrheit ausgelegt hat aus dem Alten Testament, das Wort der Bibel. Aber nun ist er auf einmal nicht mehr sichtbar bei ihnen. Und ja, was passiert jetzt? Es passiert das, was die Bibel so unwahrscheinlich viel sagt, der Glaube. Jetzt müssen sie im Glauben leben. Jetzt können sie nicht sehen, können sie nicht anfassen, aber die Bibel macht ja deutlich, dass das so wichtig ist, dass wir in diesem Glauben leben. Obwohl wir Jesus ja eigentlich nicht sehen, irgendwie sieht man ihn ja doch im Herzen, aber wir müssen in diesem Glauben und wir leben in diesem Glauben. Jesus ging zum Thron des Vaters und sie, die Jünger, konnten mit zusehen, wie sich das Wort der Schrift buchstäblich erfüllte, was jetzt in Johannes 3 steht, in Vers 13, da hat Jesus mal seinen Jüngern gesagt, Johannes 3, Vers 13, das war der Nikodemus, ja, da sagte er, und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Hat Jesus gesagt, das ist einfach so. Und niemand anders Ne? Wenn irgendwas da gepredigt wird, was weiß ich, das stimmt einfach. Jesus ist der Einzige, der vom Vater kam und der wieder zum Vater zurückgegangen ist. Und in Markus 16, Vers 19 heißt es ja, nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zu Rechten Gottes. Er sitzt zu Rechten Gottes und vertritt uns. Und deshalb passiert unwahrscheinlich viel in diesen Augenblicken hier, bevor Jesus also in den Himmel aufgefahren ist und was dann kommt, auf die Jünger zukommt. Und sie müssen jetzt auf jeden Fall im Glauben leben und im Glauben handeln, im Glauben vorangehen, im Glauben. Und wenn man das ganz genau nimmt, ist dieser Glaube immer auch mit Wissen verbunden gewesen. Als man sie vor den Hohen Rat da zitiert hatte in der Apostelgeschichte, dann haben sie zum Beispiel gesagt, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und erlebt haben oder gehört haben. Ne, also das, der Glaube ist ja nicht nur so ein Glaube, sondern das ist ja auch mit Wissen verbunden. Ne, Glaube, wer an Jesus glaubt hat, glaubt nicht, dass ich vielleicht, da glaube ich ja nicht, dass ich vielleicht an Jesus glaube, sondern der Glaube hat Gewissheit, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Also die Bibel spricht, im ersten Johannesbrief ist ja auch davon die Rede, von dieser Gewissheit. Und deshalb ist auch, wenn ich im Nichts sehe, ist diese Gewissheit durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Gottes geheimnisvolle Kraft, die ihn Mensch werden ließ, brachte ihn zurück zum Vater. Und das bedeutet, ab jetzt kann man zu ihm beten. Jesus hat seine Jünger beten gelehrt. Vater, unser Gebet, was ihr beten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und jetzt können wir mit allen unseren Anliegen zu ihm kommen, immer wieder zu ihm kommen. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern er ist ständig für uns da. Er ist auch nicht überfordert, der Herr ist nicht überfordert und sagt, Moment, jetzt sind zu viele da, wir müssen mal, nein, sondern er hat ja alle, jeden Einzelnen praktisch immer gleichzeitig kann er unsere Worte hören, weil er allmächtig ist, weil er allgegenwärtig ist. Und wir dürfen seine Macht erwarten. Jesu Macht ist größer als die Mächte der Finsternis oder als die Mächte der Sünde oder als die Mächte des Teufels oder als die Mächte der Hölle. Ja, deshalb sollten wir mit ihm rechnen, sollten wir auf Jesus blicken, auf Jesus schauen, in unseren Lebenssituationen, im Alltag, in dieser Woche, was vor uns liegt, auf ihn schauen und mit seiner Macht rechnen, blicken wir auf ihn, wenn es um unser Leben geht. Ja, und ein dritter Gedanke, das gehört auch noch mit dazu, Himmelfahrt mit Freude losziehen. Himmelfahrt mit Freude losziehen. Christen sind ja keine Menschen, die dann freudlos durchs Leben gehen, ne? Das ist alles so ernst mit dem Glauben und so weiter. Sondern interessanterweise spricht die Bibel ja viel von dieser Freude. Ne? Ich will euch mit meiner Freude erfüllen. Ne? Die Freude im Herrn ist meine Stärke. Also es gibt so viele Verse, die darüber etwas sagen. Und deshalb ist so wichtig, dass wir auch in dieser Freude leben, in dieser Freude losziehen. Manchmal ist uns nicht danach, aber dass die Freude wieder zurückkehrt, ins Herz zurückkehrt. Die Jünger wussten um den endgültigen Abschied von Jesus. Und irgendwie war dieser Abschied anders als andere Abschiede. Das haben sie gemerkt. Ihre Reaktion zeigte das Verhalten der Jünger, etwas ist mit ihnen geschehen. Etwas ist mit ihnen in diesem Augenblick wirklich geschehen. Und dann lesen wir in Vers 52, lesen wir dann, sie aber beteten ihn an. Etwas ist mit ihnen geschehen. Sie fielen vor ihm nieder und beteten ihn an. Und ich denke, das ist ein Ausdruck der Anbetung. Jesus ist ihr göttlicher Herr. Er wird als Gottes Sohn ebenso wie der Vater im Gebet angerufen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Der dreieinige Gott, von dem wir reden, die Dreieinigkeit Gottes. Und hier wird das nochmal deutlich gemacht, sie fielen vor ihm nieder. Wir dürfen also nicht nur vor ihm beten, zu ihm beten, sondern wir dürfen ihn auch anbeten. Und wenn man in die Offenbarung hineinschaut, das Lamm Gottes, die fielen vor ihm nieder. Die Anbetung Gottes ist in der Ewigkeit, im Leben, nach dem Tod, im Himmel, ist diese Anbetung immer, immer da. Dass der Mensch auch begriffen hat, auf was es im Leben wirklich ankam, dass wir Gott allein die Ehre geben und nicht uns. Und dann heißt es hier in Vers 52, sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Sie kehrten zurück mit großer Freude. Da war was in ihrem Leben passiert. Dieser Abschied war eben anders. Und das erste Mal, wo von Freude die Rede ist, war bei der Geburt Jesu. Das war eine besondere Freude. Ich weiß, als mein erstes Kind geboren wurde, die Miriam, nachts in Lich im Krankenhaus. Und da haben wir natürlich erstmal gewartet. Und dann kam die Ärztin und sagte zu Renate, ja, das wird eine schwere Geburt. Ja, und dann kam die Hebamme und sagte, wir machen das schon. Und die Hebamme hat mir viel besser gefallen. Ja, und als das Kind dann geboren war und man es in die Arme nehmen konnte, das war eine große Freude. Ja, und als Jesus geboren war, da ist von dieser großen Freude die Rede, angekündigt durch einen Engel von Gott gesandt. Diese große Freude, da war ja noch was Besonderes. Der Heiland, der Retter der Welt ist geboren. Er ist jetzt unter euch. Er ist gekommen. Er ist da. Die Prophetie hat sich erfüllt. Große Freude. Und wir sollten uns auch darüber freuen, auch in unserem Glaubensleben, dass der Retter der Welt, der Heiland, Jesus Christus, unser Leben mit Gott in Ordnung gebracht hat. Das sollte uns doch eigentlich immer wieder mal zur Freude hinführen, hintreiben, weil das ist wirklich ein großes Geschenk, was Gott uns da gegeben hat, das ewige Leben bei Gott. Und es freute sich, möchte ich auch sagen, der ganze Himmel. Der Himmel weiß, dass die Menschen ohne den Heiland Jesus auf ewig verloren sind. Von daher ist es so wichtig, dass Menschen, die noch nicht wissen, dass sie ewiges Leben haben, ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen. Dass sie wirklich Jesus in ihr Leben hineinlassen, dass sie ihn als Retter annehmen. Erst dann hast du ewiges Leben. Und die Bibel macht auch deutlich, deshalb lohnt es sich auch, für den Heiland, den Retter der Welt einzusetzen. Sie macht auch deutlich, so sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Also über einen Sünder, der Buße tut, wird Freude sein im Himmel. Der verlorene Sohn, der zurückkehrte, der sein Leben in Ordnung gebracht hat mit dem Vater, wo es alles anders kam, als er sich das vorgestellt hat. Also er wurde beschenkt, er bekam alles wiederhergestellt in seinem Leben. Und es ist Freude über einen Sünder, der Buße tut. Und dann lesen wir hier am Ende von Lukas von der großen Freude beim Abschied von Jesus. Normalerweise, wenn man sich von irgendjemandem verabschiedet, dann kommen so Freudentränen. Also Tränen, dann ist man ein bisschen traurig und so weiter, ne, und nimmt das Kind oder was weiß ich, wo man sich verabschiedet, in den Arm. Das sind dann die Freudentränen. Und Jesus verabschiedet sich aus der sichtbaren Welt. Er wird nicht mehr in der Weise unter ihnen sein. Und die Jünger versinken nicht in Betrübnis und Trauer. Nein, sie freuen sich. Weil Jesus, warum freuen sie sich? Weil Jesus, ihr erhöhter Herr, ist ihr Herr, mit dem sie alle Tage zu tun haben und rechnen können und mit dem sie leben werden, auch wenn sie ihn nicht sehen. Die Freude ergibt ihnen den Geist Gottes, der Geist Gottes kommt in ihr Leben. Und eine Frucht des Heiligen Geistes ist Freude. Galater 5, Vers 22. Liebe, Freude. Die Freude ist eine Frucht des Geistes. Also man kann sich nicht selbst die Freude machen, sondern das wächst. Mit dem Glauben wächst das, mit Situationen wächst das, diese Freude. Und dann heißt es auch, er wird uns immer wieder mit seiner Freude erfüllen, dass das nicht eine abgeschlossene Sache ist einmal, sondern dass das immer wieder, wie unser Leben so hin und her geht, immer wieder neu kommen wird. Und die Jünger haben Zuversicht, Christi Himmelfahrt ist für die Jünger ein neuer Anfang. Und das prägte ihre Tage vor Pfingsten. Sie haben Zuversicht. Friede und Freude im Heiligen Geist sollen von jetzt an Kennzeichen ihrer Jüngerschaft sein. Und sie sollen ihren Glauben leben in einer wartenden Haltung auf die Wiederkunft Jesu. Himmelfahrt ist kein Abschied in dem Sinne, sondern ein Neustart. Die Jünger bekommen eine Aufgabe, in diese Welt das Evangelium hineinzutragen, Gemeinde Jesu zu bauen. Danach kam dieser Auftrag für seine Jünger. Und Jesus hat uns das auch schon hat das seinen Jüngern auch schon gesagt beim Abendmahl. Sie werden das Abendmahl feiern, das Mahl feiern, so lange, bis er wiederkommt. Also auch diese wartende Haltung, dass Jesus wiederkommt. Da geht es mir viel besser, wenn ich weiß, der Herr kommt wieder, als wenn ich nicht weiß, dass das passieren wird. Er wird wiederkommen und er wird sein Reich aufrichten. Er wird seine Gemeinde zu sich holen, die Entrückung der Gemeinde Jesu. Vielleicht ist es ja schon bald. Und wir sind dabei und wir sind im Himmel beim Herrn. Wir werden ihm entgegengerückt werden. Und die Jünger sind wie verwandelt. Das muss man am Schluss hier noch sagen. Aus ängstlichen, enttäuschten Menschen werden freudige Boten des Herrn und sie preisen Gott. Sie sind Tag und Nacht zusammen im Tempel und haben Gott gepriesen. So steht es hier am Schluss von diesen Versen. Und der Blick nach vorne, es geht weiter. Lasst uns diesen Blick nach vorne wirklich mitnehmen. Es geht weiter. Nehmen wir neue Situationen als Chance. Lassen wir uns nicht unterkriegen, sondern lassen wir uns von Gott fordern und herausfordern. Starten wir mit ihm immer wieder auch in den Tag, in jeden neuen Tag, egal wie der Tag aussehen mag. Und dann blicken wir auch nach oben auf den Herrn. Wir haben in allen Lebenssituationen, selbst wenn uns alles genommen wird, haben wir immer noch ihn. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann der Blick auf die Freude, mit der sie dann losziehen. Es ist die Freude über die eigene Errettung. Und es ist auch die Freude darüber, dass sie um Christi willen gelitten haben. Gibt es auch Situationen in der Apostelgeschichte, dass wir es würdig sind, ne? Dann hat man ihnen mal hart zugesetzt. Manchmal, wenn wir anderen das Evangelium sagen, dann kriegen wir was, was ich, die hauen uns ja nicht um, aber die beschimpfen uns vielleicht oder denken ihres oder lehnen ab. Nein, weil Jesus ihr erhöhter Herr ist, durch seinen Geist ist er immer wieder bei uns, bei ihnen und auch bei uns. Und deshalb ist auch der Blick auf die Freude, dass wir mit dieser Freude losziehen. Und er wird uns mit seiner Freude erfüllen. Und mit dieser Freude dürfen wir uns erfüllen lassen und losziehen, unseren Glauben leben und von ihm wirklich alles. Ja, ich darf alles für mein Leben erwarten, oder? Alles. Der Herr weiß um unser Leben und deshalb ist das wichtig, wenn ihr an Christi Himmelfahrt denkt, wenn ihr daran denkt, dass Jesus in den Himmel gefahren ist, er sitzt zur Rechten Gottes und er vertritt uns, er vertritt euch im Gebet vor Gott. Amen.